now we'll come to our proclamation.
Nun kommen wir zu unserer Proklamation. Diesmal sind es die letzten beiden Verse des Judasbriefs. Sie sind ja vielen von euch bekannt. Sie sind oft in Gottesdiensten zu hören. Dem aber, welcher mächtig genug ist, uns ohne Fehl zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, Gott allein, unserem Retter durch Jesus Christus, unseren Herrn, gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Stellt euch das vor, er ist mächtig genug, uns unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Wir dienen wirklich einem wunderbaren Gott. In den vorangegangenen Lehreinheiten beschäftigten wir uns mit den ersten vier fundamentalen Lehren. Ich wiederhole sie kurz. Buße von toten Werken, der Glaube an Gott, die Lehre von den Taufen und die Handauflegung. Die Botschaft heute Morgen trug den Titel »Die Kraft Gottes übertragen« und befasste sich mit der speziellen Thematik der Handauflegung. Sicher waren einige von euch sehr überrascht, als sie erkannten, was für eine wichtige Rolle die Handauflegung im Leben des Leibes Christi spielt. Es bleiben noch zwei fundamentale Lehren übrig, sehr aufregende noch dazu, die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. Ich werde mich in den nächsten beiden Lehreinheiten damit beschäftigen. Vorher habe ich noch ein Thema vorbereitet, das ich mit »Am Ende der Zeit« überschrieben habe. Ihr müsst verstehen, dass uns diese beiden letzten fundamentalen Lehren aus Raum und Zeit heraus und in die Ewigkeit hineinführen werden. Sie sollen uns helfen, uns nicht nur auf dieses Leben zu konzentrieren. Heutzutage begegnen mir so viele Christen, die sich nur damit beschäftigen, was Gott für sie in diesem Leben tun wird. Doch das ist nur ein winziger Bruchteil dessen, was Gott alles für uns hat. Ich lese zunächst eine Passage aus Offenbarung Kapitel 10. Da ich früher von Berufs wegen Philosoph war, muss ich sehr aufpassen, dass ich mich von bestimmten Gedanken nicht einfach mitreißen lasse. Hier in Offenbarung 10, Verse 5 bis 6, geht es um einen Engel. Und der Engel erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel erschuf und was in ihm ist, und die Erde und was auf ihr ist, und das Meer und was in ihm ist, es wird keine Frist mehr sein. In allen Bibelübersetzungen heißt es so oder so ähnlich, es wird keine Frist oder Verzögerung mehr geben. Das ist vielleicht die korrekte Wiedergabe, doch die Bibel will damit eigentlich sagen, dass es keine Zeit mehr geben wird. Jeder von uns kommt früher oder später in seinem Leben an einen Punkt, an dem es keine Zeit mehr geben wird. Jemand sagte einmal, die Uhr, die hinter allen anderen Uhren steckt, ist das menschliche Herz. Und wenn das Herz nicht mehr schlägt, hören auch die Uhren zu ticken auf. Jeder einzelne von uns verlässt Raum und Zeit und tritt in ein neues, ewiges Reich ein. Doch denkt daran, die Ewigkeit ist nicht nur ein sehr langer Zeitraum, sie ist vielmehr eine völlig andere Existenzform, die wir jetzt kaum verstehen können. In dem Zusammenhang gefällt mir die Formulierung, das Geheimnis, das Gott geschaffen hat. Denn die Zeit ist wirklich ein Geheimnis. Vor mehr als 50 Jahren beschäftigte ich mich als Philosoph eingehend mit diesem Thema. Es fasziniert mich heute noch, weil die Bibel es so klar und deutlich sagt. Die Zeit ist ein Geheimnis. Physiker erzählen uns, wenn ein Wissenschaftler an Bord eines Raumschiffs, das vielleicht mit halber Lichtgeschwindigkeit reist, einen weit entfernten Planeten oder Stern besuchen würde, wären für ihn nach seiner Rückkehr nur 2 Wochen vergangen, doch nach der Erdenzeit gerechnet wären es 2 Generationen. Wenn er zurückkommt, würde er seinen eigenen Urenkeln begegnen. Das ist mehr, als unser Verstand verkraften kann, oder nicht? Die Zeit ist ein Geheimnis. Noch eine andere Anmerkung zur Zeitmessung. Unser Verständnis der Zeitmessung hängt von einem menschlichen Beobachter ab. Ein Wissenschaftler könnte beispielsweise sagen, aufgrund der Aufschichtung bestimmter Gesteinsformen in einem Tal oder was auch immer oder bestimmter Schichten atomaren Staubs gehen wir davon aus, dass 1 Million Jahre vergangen sind. Ich könnte sagen, dass ich das auch glaube, aber ich glaube, dass dieser Prozess in Wirklichkeit 1 Million Mal schneller vor sich ging, als der Wissenschaftler sagt. Somit ist nur ein einziges Jahr vergangen. Was die Beweise betrifft, gäbe es keinerlei Unterschiede. Mit anderen Worten, der persönliche Einfluss eines Beobachters macht die Zeit zu dem, was sie ist. Ich bin damit zufrieden, die Zeit als Geheimnis zu bezeichnen. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass wir eines Tages Raum und Zeit verlassen und in die Ewigkeit eingehen werden. In 2. Korinther 4, 17 bis 18 spricht Paulus über den Unterschied zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. 2. Korinther 4, 17 bis 18. Paulus sagt, denn unsere leichte Drangsal, die schnell vorübergeht, wenn ihr euch vergegenwärtigt, was Paulus alles durchgemacht hat und dann von einer leichten Drangsal spricht, Brüder und Schwestern, worüber macht ihr euch dann Sorgen? Was habt ihr, worin ihr euch mit Paulus vergleichen könntet? Erzähl nichts von deiner schweren Not. Ich will nichts von meiner Not erzählen, solange wir alle uns nicht am Maßstab des Paulus gemessen haben. Denn unsere leichte Drangsal, die schnell vorübergeht, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Vergiss nie, wenn du unter Druck stehst, dass dieser Druck etwas für dich bewirkt. Er bewirkt für dich ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Im Hebräischen sind die Worte für Gewicht und Herrlichkeit im Grunde identisch. Als Jude denkt Paulus Hebräisch und spricht von einem Gewicht der Herrlichkeit, das Gott für uns vorbereitet. Dann sagt er, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Vergesst das nicht. Die Drangsal bewirkt nur dann in eurem Leben Gutes, solange ihr euren Blick auf die ewigen Dinge richtet. Wenn ihr von den ewigen Dingen wegschaut, euch nur auf eure Probleme konzentriert und anfangt, euch selbst zu bemitleiden, dann bewirkt eure Drangsal nichts Gutes. Sie bewirkt nur Gutes für uns, während wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Paulus führt uns hier vor Augen, dass es 2 Reiche oder Welten gibt. Einerseits die physische Welt, das Sichtbare und Materielle und Zeitliche. Andererseits die unsichtbare Welt, das Geistliche und Ewige. Vergesst das nicht, alles, was uns in diesem Leben im Lauf der Zeit begegnet, ist zeitlich, das heißt vergänglich. Wir gehen auf etwas Ewiges zu. Es ist sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Vor kurzem fand ich in einem kleinen Andachtsbüchlein, das Ruth und ich gemeinsam lesen, den folgenden einfachen Satz. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ich sagte mir, das stimmt. Wenn wir objektiv und ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass es in der Welt, wie wir sie heute kennen, viel mehr Elend als Glück, viel mehr Streit als Frieden und viel mehr Krankheit als Gesundheit gibt. Malen wir die Welt doch nicht in schönen Farben, wenn das nicht der Wirklichkeit entspricht. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die bis ins Mark durch Sünde verdorben, beschmutzt und korrumpiert worden ist. So ist unsere Welt. Gott sei Dank ist diese Welt nicht unsere endgültige Bestimmung. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 19 etwas, das mir zu denken gab. Ich denke dabei an so viele Christen, denen ich begegne. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Lass diese Worte einen Augenblick auf euch wirken. Wenn sich alles, was ihr euch von Christus erwartet, nur auf dieses Leben bezieht, dann seid ihr die elendsten von allen Menschen. Und dennoch treffe ich so viele Christen, die sich scheinbar ausschließlich mit dem beschäftigen, was in diesem Leben geschieht. Christsein heißt für sie nur, in dieser Welt etwas von Gott zu bekommen. Doch diese Vorstellung ist im Neuen Testament völlig fremd. Es ist sehr, sehr heilsam für uns, wenn jeder Einzelne von uns vom Heiligen Geist dazu gedrängt wird, über das Ende der Zeit und den Anfang der Ewigkeit in seinem eigenen Leben nachzudenken. In Hebräer 13, 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Gilt das auch für dich? Was ist bleibend in deinem Leben? Nur die Dinge dieser Welt? Oder erkennst du, dass diese Welt vergänglich ist? Wir sind nur, wie man sagt, Gast auf Erden. Unsere bleibende, dauerhafte Bestimmung ist die Ewigkeit. Wenn du immer nur die zeitlichen Dinge siehst, wirst du sehr unglücklich und frustriert sein. Du wirst dich immer nur beschweren. Es läuft nicht alles so, wie ich will. Gott erhört meine Gebete nicht. Das liegt daran, dass du die falsche Perspektive hast. Du musst die Dinge mit den Augen der Ewigkeit betrachten. Ich bin zu dem folgenden Schluss gekommen. Gott wird nicht einmal für die längste Spanne Zeit auch nur ein kleines bisschen Ewigkeit opfern, denn die Zeit ist nicht dauerhaft, sondern nur die Ewigkeit. Ich möchte dich fragen, wie viel baust du schon hier und jetzt für die Ewigkeit? Die Bibel sagt im Buch der Sprüche, Gott hätte uns durch die Weisheit dauerhafte Reichtümer gegeben. Ich habe mich in meinem Leben oft gefragt, was sind dauerhafte Reichtümer? Nicht Geld auf der Bank, keine Aktien und Wertpapiere, kein schönes Auto, kein schönes Haus mit einem Schwimmbad. Nichts davon sind dauerhafte Reichtümer. Was sind nun dauerhafte Reichtümer? Jesus sagte, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben. Das sind dauerhafte Reichtümer. Jesus sagte auch, Gott werde uns in Ewigkeit hundertfältig zurückgeben, was wir um des Evangeliums willen hergeben. Das ist ein Zuwachs um 10.000%. Welcher Geschäftsmann würde sich die Gelegenheit eines 10.000%igen Wachstums entgehen lassen? Und noch etwas, das für mich sehr wichtig ist. Unsere Gaben werden mit unserem Lebensende aufhören. All unsere Geistesgaben, unsere Prophetien, unsere Wunder, unsere Erkenntnis werden aufhören. Wir können sie nicht mitnehmen. Sie sind nur für diese Welt, nur für diesen zeitlich begrenzten Rahmen gedacht. Doch es gibt etwas, das wir mitnehmen werden, wisst ihr was? Unseren Charakter. Unser Charakter ist dauerhaft. Wie unser Charakter ist, entscheidet darüber, was wir in der Ewigkeit sein werden. Das sind dauerhafte Reichtümer. Ein reiner, starker, gottesfürchtiger, christlicher Charakter. Nun kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich möchte euch im Folgenden verdeutlichen, wie wichtig es ist, ein grundlegendes Verständnis von biblischer Prophetie zu haben. Falsche, marktschreierische und oberflächliche Deutungen von Prophetien haben leider sehr, sehr viele Menschen abgeschreckt. Sie haben ihr Zutrauen zum Bereich Prophetie verloren. Achte darauf, dass dir nicht dasselbe widerfährt. Lass dich nicht durch den Missbrauch von etwas Gutem abbringen. Ich selbst habe im Laufe meines Lebens, das sind nun doch schon viele Jahre, den Missbrauch aller Geistesgaben erlebt. Doch das hat mich nicht dazu veranlasst, die Geistesgaben zu verachten. Ich bin nur vorsichtiger geworden, wie ich sie einsetze. Dasselbe gilt für biblische Prophetie. Wir brauchen sie. Ich werde euch noch zeigen, dass wir ohne sie im Finstern herumstolpern. Aber wir müssen sorgsam darauf achten, wie wir sie anwenden. Schlagen wir nun 2. Petrus Kapitel 1, Verse 19 bis 21 auf. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Das prophetische Wort sind die Prophetien der Bibel, die schriftlich fixierten Prophetien. Wir sprechen hier nicht von der Gabe der Prophetie, wenngleich auch sie ihren Platz in unserem Leben hat. Ich spreche vielmehr von den schriftlichen Prophetien der Bibel, dem geschriebenen Wort, das wir umso fester besitzen. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Beachtet das, ihr könnt es euch nicht leisten, die prophetischen Schriften zu verachten, weil Petrus nämlich sagt, ihr tut gut daran, auf sie zu achten, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, denn sie sind wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Die Welt, in der wir leben, ist zweifellos ein dunkler Ort, der noch dazu immer dunkler wird. Wir brauchen ein Licht, das uns durch die Dunkelheit leitet. Und dieses Licht, das Gott uns schenkt, ist die prophetische Offenbarung der Schrift. Du kannst bekehrt und ein guter Christ sein und dennoch im Dunkeln tappen, weil du das Licht der Prophetie nicht nutzt. Wenn du im Dunkeln tappst, stolperst du über Dinge, über die du nicht stolpern müsstest, weißt noch dazu nie genau, wo du hingehst, und verstehst nicht wirklich, was um dich herum geschieht. Das liegt daran, dass du dir die Wahrheit des prophetischen Wortes nicht angeeignet hast. Das ist ungemein wichtig. Dann sagt Petrus, wir müssten darauf achten, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Damit ist nicht die Wiederkunft Christi gemeint. Das ist vielmehr eine innere, subjektive, persönliche Erfahrung, bei der der Morgenstern, der dem Aufgang der Sonne unmittelbar vorausgeht, in unseren Herzen erstrahlt. Wisst ihr, was er bewirkt? Er sagt uns, dass Jesus wiederkommt, und das begeistert uns. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr noch nie über die Wiederkunft des Herrn begeistert wart, dann hat sie euch nie recht viel bedeutet. Aber sie ist die einzige Hoffnung für die Menschheit. Nichts anderes kann der tiefen Verzweiflung und den Nöten der Menschheit Abhilfe schaffen. Die Leute reden davon wie von einem Traumbild. Ich sehe das ganz anders. Meiner Meinung nach ist das absolut realistisch. Ich glaube stattdessen, dass es absolut unrealistisch ist, davon auszugehen, dass Politiker die Probleme der Menschheit lösen werden. Sie versuchen das schon seit langem und mir scheint, dass der Schlamassel nur noch größer wird. Es ist meines Erachtens unrealistisch, eine menschliche Lösung auf die Probleme der Menschheit zu erwarten. Das ist es, was der Humanismus lehrt. Doch der Humanismus ist eine antichristliche Macht, die heutzutage in den meisten Regierungen in der Welt am Werk ist. Wir brauchen also die Prophetie. Versteht ihr das? Habe ich euch davon überzeugt? Dann sagt Petrus weiter, sie habe ihren Ursprung nicht bei Menschen, sondern bei Gott. Und ich möchte euch noch schnell auf zwei Schlüssel zum Verständnis biblischer Prophetie hinweisen. Mein Problem mit diesem Thema ist, wenn ich einmal hineingerate, komme ich nur schwer wieder heraus. Mose sagt in 5. Mose 29, 28 zu dem Volk Israel, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Mose spricht hier von zwei Dingen, vom Verborgenen und vom Offenbaren. Er sagt, das Verborgene gehöre Gott und niemand könne es verstehen. Das Offenbare gelte uns, damit wir entsprechend handeln. Warum so viele Leute beim Studium des Themas Prophetie Schiffbruch erleiden, liegt meines Erachtens daran, dass sie versuchen, das Verborgene zu verstehen und gleichzeitig den Dingen nicht gehorchen, die bereits offenbart sind. Wenn ich über Prophetie spreche, kommt fast immer nachher jemand zu mir und fragt mich, vor, während oder nach? Wisst ihr, was das bedeutet? Vor, während oder nach der großen Trübsal? Wisst ihr, was ich antworte? Ich weiß es nicht. Ich schäme mich nicht dafür. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass es überhaupt irgendjemand weiß. Ich glaube, dass nicht einmal Jesus es weiß, denn es heißt ja, niemand kenne den Tag und die Stunde, nicht einmal der Sohn, sondern einzig und allein der Vater. Wenn ich also etwas nicht weiß, das Jesus auch nicht weiß, ist mir das überhaupt nicht peinlich. Das Problem besteht darin, dass Menschen Dinge wissen wollen, die man gar nicht wissen kann. Und wisst ihr, welche Motivation dahinter steckt? Stolz. Das ist die gefährlichste Motivation überhaupt. Wenn wir offenbarte Wahrheit haben und ihr gehorchen, wird Gott uns mehr zeigen. Wenn wir ihr nicht gehorchen, wird Gott uns nicht mehr zeigen. Du sagst, Gott, bitte zeig mir, was als nächstes kommt. Er erwidert, Du hast das, was ich dir bereits gezeigt habe, noch nicht in die Tat umgesetzt. Warum sollte ich dir mehr zeigen? Das ist der Schlüssel zur effektiven Anwendung biblischer Prophetie. Lerne die Dinge kennen, die Gott uns verstehen lassen möchte, und belästige Gott nicht mit den Dingen, die er uns gar nicht verstehen lassen will. Zweitens, gehorche dem, was Gott dir offenbart. Handle auf dieser Grundlage. Eine klare Offenbarung biblischer Prophetie finden wir zum Beispiel in Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wann? Wenn dieses Evangelium des Reiches gepredigt worden ist auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Wessen Aufgabe ist das? Unsere. Ich bin froh, dass ihr das gesagt habt. Wenn wir nicht daran arbeiten, wenn wir diese Offenbarung ungehorsam sind, warum sollte Gott uns dann mehr offenbaren? Doch wenn du anfängst, an dieser Offenbarung zu arbeiten, wenn du anfängst, dich, wie auch immer es in deinem Fall angemessen ist, dem zu widmen, dass das Evangelium des Reiches allen Nationen verkündigt wird, wirst du nur so staunen, was Gott dir als nächstes zeigen wird. Doch wenn du auf diese Offenbarung hin noch nicht tätig geworden bist, warum sollte Gott dir dann noch mehr offenbaren? Er wird es nicht tun. Wir kehren nun zurück zu einem Bild vom Ende dieser Zeit. Ich werde einige allgemeine Anmerkungen zu dem machen, was geschehen wird, wenn dieses Zeitalter seinem Ende zugeht. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir dem Ende der Zeit sehr nahe sind. Ich will keine Daten nennen, könnte mir jedoch vorstellen, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre alles, was in diesem Buch geschrieben steht, geschehen sein könnte. Ich sage nicht, es wird geschehen, ich sage nur, ich könnte es mir vorstellen. Ich möchte bestimmte Merkmale dieses Zeitendes betrachten und euch diese drei wichtigen Schriftstellen nennen. Jesaja 60, 1 bis 2. Während die Zeit ihrem Ende zugeht, werden Gerechtigkeit und Gottlosigkeit gleichermaßen zunehmen. Die Gerechtigkeit wird Überhand nehmen, aber auch die Gottlosigkeit. Das Licht wird leuchten, aber es wird auch große Finsternis herrschen. Wir müssen uns an diese Antithese von Licht und Finsternis, von Gerecht und Gottlosigkeit gewöhnen. In Jesaja 60, 1 bis 3 spricht Gott zu seinem Volk und sagt: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das ist eine Verheißung für das Volk Gottes am Ende der Zeit. Die Herrlichkeit des Herrn wird über uns erstrahlen. Und inmitten der großen Finsternis, die uns von allen Seiten umgibt und die alle Nationen bedeckt, werden jene, die ein Herz für die Wahrheit haben, aus dem Dunkel zum Volk Gottes kommen, um dort das Licht zu suchen. Doch erwartet nicht, dass die Finsternis aufhören wird. Sie wird weiter bestehen und noch schlimmer werden. Doch gleichzeitig wird auch das Licht heller werden. Was Licht und Dunkelheit betrifft, gibt es ein Phänomen, das bereits bei der Schöpfung offenbar wurde. Wer gewinnt, wenn Licht auf Dunkelheit trifft? Das Licht. Vergesst das nicht. Wenn wir das Licht sind, gewinnen wir. Dann wäre da noch das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Da uns die Zeit davonläuft, werde ich es nicht vorlesen. In diesem Gleichnis geht es um einen Bauern, der auf seinem Feld gute Samen säte. In der Nacht kam ein Feind und säte Unkrautsamen. Unkraut, das offenbar wie Weizen aussah, aber keine Frucht brachte. Ja, nichts hervorbrachte, das zu gebrauchen war. Die Arbeiter des Bauern sagten: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Der Bauer sagte: Nein, denn wenn ihr versucht, das Unkraut auszureißen, reißt ihr womöglich auch den Weizen mit aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Anschließend deutet Jesus dieses Gleichnis und sagt: Die Ernte sei das Ende der Zeit. Er sagt: Am Ende der Zeit werden die Engel kommen und die Gottlosen von den Gerechten scheiden. Die Gottlosen werden zu Bündeln gebunden und ins Feuer geworfen werden. Die Gerechten hingegen werden als Söhne im Reich ihres Vaters leuchten. Doch vergesst nicht, dass bis zum Ende der Zeit Weizen und Unkraut Seite an Seite wachsen wird. Hier geht es jedoch nicht um die Heiden, sondern um die bekennenden Christen. Vor diesem Hintergrund gilt die Aussage, dass Weizen Pflanzen und Unkraut Seite an Seite wachsen wird. Wenn du sicher gehen möchtest, dass du Weizen und kein Unkraut bist, dann schau dir die Frucht an, die du hervorbringst, denn sie macht den Unterschied. Bis zum Ende der Zeit wird der Leib Christi nicht restlos gereinigt werden. Und auch dann werden nicht wir ihn reinigen. Ich bin so froh, dass ich das nicht tun muss. Die Engel werden das tun. Gehen wir nun noch zur Offenbarung 22, zu einem Wort Jesu, das ganz am Ende der Schrift steht. Offenbarung 22, 10 bis 12. Und er, der Engel, der die Offenbarung brachte, spricht zu mir: Versiegele nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch. Diese Aussage ist umso erstaunlicher, da sie von Gott selbst kommt. Gott sagt damit im Grunde: Wenn du ungerecht sein willst, dann mach weiter. Du hast nicht mehr viel Zeit. Hau auf die Pauke. Wenn du unrein sein willst, dann sei noch unreiner als jetzt. Doch wenn du gerecht bist, dann sei noch gerechter als jetzt. Wenn du heilig lebst, dann leb noch heiliger als jetzt. Das ist der Scheidepunkt. Und im selben Atemzug sagt Jesus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Die eben beschriebene Situation bezieht sich demnach auf die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn. Die Gottlosen und die Gerechten stehen Seite an Seite. Die Gottlosen werden immer gottloser und die Gerechten immer gerechter. Wisst ihr, geistlich gesehen gibt es keinen Stillstand. Du kannst nicht bewegungslos verharren. Du musst entweder vorwärts oder rückwärts gehen. In den Sprüchen heißt es: Der Weg des Gerechten sei wie das strahlende Licht, das immer heller und heller scheint bis zum vollkommenen Tag. Gerechtigkeit ist kein Stillstand, sondern ein Weg. Man wandelt in der Gerechtigkeit. Man ist unterwegs. Wenn du in der Gerechtigkeit wandelst, wird das Licht jeden Tag heller strahlen. Doch wenn du heute mit dem Licht von gestern lebst, beginnt bereits dein Abfall vom Glauben. Dann wandelst du nicht mehr auf dem Weg der Gerechtigkeit. Es heißt also, entweder oder. Inmitten dieser Gegenüberstellung sagt Jesus ein herrliches Wort des Trostes. In Lukas 21, 25 bis 28 ist wieder vom Ende der Zeit die Rede. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Der ganze Erdball wird erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann sagt er zu seinen Jüngern: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wie reagierst du demnach auf den ganzen Aufruhr und die Konflikte? Verfällst du in Depression und Entmutigung? Oder sagst du: Preis dem Herrn, unsere Erlösung ist ganz nahe. Siehst du, deine Reaktion zeigt dir, wo dein Herz ist. Jesus sprach von den Geburtswehen einer neuen Zeit. Er beschreibt sie in Matthäus 24. Wir greifen das später noch auf. Diese Wehen sind sehr unangenehm. Ich habe nie ein Kind zur Welt gebracht, weiß jedoch, dass das nicht gerade leicht ist. Vor der Geburt kommen die Wehen. Die Frage ist: Willst du das Baby? Wenn du das Baby willst, wirst du auch die Wehen in Kauf nehmen. Keine Wehen, kein Baby. Auch hier kannst du deine innere Haltung anhand deiner Reaktion überprüfen. Wenn du sagst, es wird ohnehin alles nur noch schlimmer, das ist alles so deprimierend, ich fühle mich hundeelend, wo ist Gott, mir scheint, er tut überhaupt nichts, dann lehnst du die Geburtswehen ab, denn im Grunde wartest du nicht auf das Baby. Was ist das Baby? Die Geburt des Reiches Gottes auf Erden. Sie geschieht nicht ohne Wehen. Die Wehen kommen garantiert. Wir müssen uns entscheiden, wie wir auf diese Wehen reagieren wollen. In der Zwischenzeit und inmitten dieser Ereignisse hat, wie ich bereits sagte, der Leib Christi eine Aufgabe zu erfüllen. Welche? Nochmal. Bitte nochmal. Das Evangelium des Reiches allen Nationen verkündigen. Betrachten wir uns nun dieses Bild von den Geburtswehen in Matthäus 24 ab Vers 7. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Im Griechischen steht hier Ethnos gegen Ethnos, also ethnische Konflikte. Und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Und alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Seht ihr, wollt ihr das Baby? Dann müsst ihr die Wehen ertragen. Es gibt keine Alternative. Anschließend sagt Jesus, dann, und dieses dann kommt noch öfter, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer ist mit euch gemeint? Ich habe es nicht gehört. Genau, euch sind wir. Das ist grammatikalisch nicht besonders schön, aber wahr. Sie werden euch in Drangsal überliefern, euch Christen, dich und mich. Wir werden von allen Nationen um des Namens Jesu willen gehasst werden. Vers 10. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Viele wer? Viele Christen. Der Druck wird so übermächtig sein, dass sie aufgeben. Um ihre eigene Haut zu retten, werden sie ihre Glaubensgeschwister verraten. Das geschieht bereits seit einer oder zwei Generationen in China und Russland. Und es ist nicht auf diese Länder beschränkt. Glaubt mir. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Die Welt ist voll von falschen Propheten und einige befinden sich auch im Leib Christi. Wir gehen nicht näher darauf ein. Ich sage das nur, damit ihr darüber nachdenkt. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Nimmt die Gesetzlosigkeit heutzutage weltweit Überhand, ja oder nein? Das wird wohl niemand leugnen. Jesus hat das gesagt. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen, und was wird die Folge sein? Die Liebe vieler Christen wird erkalten. Für Liebe steht hier das Wort Agape, das sich ganz konkret auf die Liebe der Christen untereinander bezieht. Unter dem Druck der Gesetzlosigkeit in dieser Welt werden es einige von uns zulassen, dass ihre Liebe erkaltet. Der nächste Vers, Vers 13, sehr wichtig. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Das Griechische ist hier noch exakter und sagt, wer aber ausgeharrt hat bis ans Ende, der wird errettet werden. Wie bewahrst du dir deine Errettung? Indem du ausharrst. Du bist jetzt bereits errettet, doch um dir deine Errettung zu bewahren, musst du ausharren. Ich sage oft und ernte selten Lob dafür, dass es nur eine Möglichkeit gibt zu lernen, wie man ausharrt, nämlich indem man ausharrt. Wenn du also gerade dabei bist, auszuharren, dann vergiss nicht, dass Gott dich trainiert, damit du bis zum Ende der Zeit durchhältst.